Das lässt alles darauf schließen, dass auch hier schon in der Schwangerschaft das Gehirn sich vorbereitet auf diesen Prozess des Mutterseins, auf die, ich nenne es jetzt mal, Qualitäten, die ein Mensch braucht, der einen anderen Menschen in Sicherheit durchs Leben begleiten möchte.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Pampers, deinem zuverlässigen Partner für eine gesunde und glückliche Babyentwicklung. Zugegeben, das Muttersein hat mein eigenes Universum extrem auf den Kopf gestellt. Ich musste nach der Geburt meines ersten Kindes erst einmal mit diesen vielen neuen Gefühlen, der tiefen Liebe, aber auch extremer Unsicherheit und tief sitzenden Ängsten klarkommen. Plötzlich war da diese irre Verantwortung für ein kleines, hilfloses Wesen. Und Fragen in meinem Kopf wie, kann ich das überhaupt? Wer bin ich jetzt? Oder wo ist die alte Doro hin?
Mutter werden, Mutter sein, das macht viel mit uns. Nicht nur körperlich und emotional, sondern auch mit unserem Gehirn. Schon mit der Schwangerschaft verändern sich, so Forschende, unsere Hirnstrukturen. Und auch unsere Persönlichkeit wandelt sich. Das habe ich nicht nur an vielen Frauen, sondern auch an mir selbst beobachten dürfen. Wir sind plötzlich verletzlicher, haben einen neuen Fokus. Wir wollen das ungeborene Leben schützen. Vielleicht werden wir bissiger oder brechen schneller in Tränen aus. Die Verwandlung zur Mutter. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, in den wir hineinwachsen.
Ein Prozess, für den es heute zum Glück einen Begriff gibt, nämlich Muttertät. Über den wollen wir heute mit Isabel Hutter sprechen. Isabel ist Psychologin, Influencerin und arbeitet mit vielen Frauen, die sich in dieser sensiblen Lebensphase mit Fragen an sie wenden. Hey Isabel, schön, dass du da bist.
Hi, wie schön, dass ich da sein darf.
Liebe Isabel, woher kommt eigentlich dieser Begriff Muttertät, die Matriszenz? Was bedeutet er und welche Phase beschreibt er denn ganz genau?
Ja, also dieser Begriff ist ja eigentlich noch relativ neu und gar nicht so geläufig. Das kann sein, dass also viele noch überhaupt nie davon gehört haben, dass es so etwas wie Muttertät überhaupt gibt. Ursprünglich ist er erstmals eigentlich aufgekommen dadurch, dass ja, Frauen ein Wort dafür gesucht haben, für das, was mit ihnen passiert, wenn sie Mutter werden. Denn es gibt Begriffe für die Wechseljahre, es gibt Begriffe für andere Übergangsphasen im Leben, aber für diesen gravierenden Einschnitt, und viele Frauen und Familien erleben das als so gravierend, wenn sie Mutter werden, gab es einfach schlichtweg kein Wort. Und Muttertät selbst ist dann erstmal so ein bisschen durch die sozialen Medien gegeistert, bis es dann irgendwann auch Gehör gefunden hat und viele sich gedacht haben, ja, eigentlich beschreibt das relativ gut das, was da mit Müttern so passiert.
Wie setzt sich dieser Begriff eigentlich ganz genau zusammen?
Also natürlich haben wir da die Mutter, ja, diese Rolle, die wir einnehmen, zu dem wir werden, wenn wir ein Kind bekommen. Und natürlich das Tät hinten, das so ein bisschen in Anlehnung an die Pubertät da herangehangen wurde sozusagen. Also die Pubertät, wenn man die mal wörtlich übersetzen würde, bedeutet das ja sowas wie die Mannwerdung eigentlich. Und da geht es jetzt bei der Muttertät um die Mutterwerdung, also das Mutterwerden. Diesen großen Prozess, der sich irgendwo von der Schwangerschaft bis hin zur Geburt und dann natürlich auch weit in die ersten Jahre mit Kind hinein erstreckt.
Und das heißt ja auch, Isabel, dass letztendlich die Muttertät auch nur eine Phase ist, oder?
Prinzipiell ja, so wird sie häufig verstanden. Wobei nicht ganz so einfach ist zu sagen, wo genau beginnt diese Phase und wo hat sie denn potenziellerweise auch ein Ende oder hat sie dieses Ende überhaupt?
Das heißt, wie lange kann diese Phase denn deiner Einschätzung nach andauern? Und wo kann sie beginnen und wo aufhören?
Das ist super, super individuell. Also manche Mütter sprechen schon davon, dass sie in den ersten Wochen ihrer Schwangerschaft sich irgendwie komplett anders fühlen, auch als Mensch, sich selbst irgendwie nicht mehr wiedererkennen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Frauen, bei denen tritt das erst ja, in den Wochen, Tagen, Wochen nach der Geburt auf oder setzt sogar erst spürbar für die Frauen selbst ein, wenn sie schon einige Jahre als Mama unterwegs sind.
Warum ist es denn so gut, dass wir einen Namen haben für die Muttertät, eben für diese Phase?
Also ich glaube zuallererst einmal, dass überhaupt ein Bewusstsein dafür entsteht, dass das ein Thema ist. Weil ganz, ganz viele Frauen fühlen sich damit super alleine mit diesen erlebten Veränderungen, mit diesen vielen Unsicherheiten, die plötzlich da sind und glauben, ich bin die Einzige, die so empfindet. Die Einzige, die sich nicht mehr wiedererkennt. Die Einzige, die sich so fühlt, als wäre sie vielleicht falsch oder anders. Oder als würde die Welt, in der sie lebt, plötzlich nicht mehr zu dem passen, was sie eigentlich braucht und möchte.
Isabel, wie erlebst du denn die Frauen, mit denen du zusammenarbeitest? Also ist denen dieser Begriff schon auch bewusst und gäbe es deiner Meinung nach irgendwas, wie man diesen Begriff ein bisschen mehr en vogue oder gesellschaftsfähig machen kann? Also zum Beispiel, indem man ihn mehr in Geburtsvorbereitungskursen zum Beispiel schon erklärt.
Also meiner Erfahrung nach, und ich begleite ja wirklich viele Mamas genau in diesem Abschnitt ihres Lebens, ist den wenigsten von ihnen dieser Begriff überhaupt schon mal zu Ohr gekommen. Also die allermeisten sind tatsächlich eher in einer tiefen Verzweiflung darüber, über das, was passiert mit ihnen. Ja, und sie können das auch häufig nicht einordnen. Und ich glaube schon, dass so ein Begriff und das Wissen darüber, dass es auch anderen Mamas so geht, wirklich eine große Hilfe sein kann. Und gerade wenn sie vielleicht schon davon hören, bevor sie selbst mittendrin stecken in diesem Prozess. Ob jetzt dieser Begriff der Muttertät tatsächlich so schön und geeignet ist, das ist nochmal eine andere Frage.
Aber das heißt, dass eben weil wir diesen Begriff haben, können wir auch noch bewusster darüber reden, dass wir uns eben verändern, dass wir ein neues Ich bekommen. Und das ist ja so schwer oft in Worte zu fassen. Also hätte ich diesen Begriff früher gehabt, hätte ich so ein Aha-Erlebnis auch gehabt und dann wäre mir klar gewesen, noch klarer als es eh schon war, mit mir ist alles okay, ich verändere mich gerade, ich habe neue Aufgaben, aber diese Bewusstwerdung dessen, das ist ja wirklich so ein Prozess. Und wie oft erlebst du solche Gefühle und solche Gedanken eben auch in den Gesprächen mit deinen Frauen, Isabel, oder auch du, Kerstin, als Hebamme?
Also ich mit meinen Frauen ganz, ganz oft. Das ist eigentlich an der Tagesordnung, dass genau diese Gefühle da sind und dass es eine super große Erleichterung ist, wenn Mamas dann erkennen, ey, ich bin nicht falsch und ich werde auch nicht verrückt und ich bin auch nicht zu blöd oder zu schlecht oder zu schwach oder sonst was, sondern ich bin einfach ein Mensch, der sich gerade in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess befindet. Das ist für viele eine sehr, sehr, sehr entlastende Information.
Ja. Das kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Und ich war mal in einer Ausstellung, wo man Frauen fotografiert hat, bevor sie schwanger wurden und dann eben ihre Gesichter nach der Geburt. Und ich fand das unfassbar, wie die Frauen sich auch vom Gesichtsausdruck verändert haben. Ich weiß nicht, ob du diese Fotos kennst, Isabel. Vielleicht kannst du das bestätigen. Und das ist für mich eben auch ein Zeichen dafür, ja, wir verändern uns wirklich. Ja.
Also die Fotos kenne ich leider nicht. Also. Würde ich mir an der Stelle tatsächlich gerne einmal ansehen. Aber ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also auch ich habe ja 3 Kinder und ich bin heute tatsächlich nicht mehr die ich vorher war.
Woran hast du es bei dir festgestellt?
Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir selbst heute im Spiegel in die Augen schaue. Das ist was anderes. Inzwischen bin ich, glaube ich, in meiner eigenen Muttertät dahin gekommen, dass ich sagen kann, ich kann deutlich mehr mich sehen, als ich das vor den Kindern konnte. Aber zuallererst einmal hat es sich eigentlich so angefühlt, als würde ich mich deutlich, deutlich weiter von mir wegbewegen. Zumindest von dem, was ich früher dachte, wer ich eigentlich bin.
Und diese Frage, ne, wer bin ich jetzt? Und auch sich sein altes Ich auch wiederzufinden, das ist ja auch so ein Weg. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Oder irgendwann habe ich so gedacht, ah, ja stimmt, das ist das von früher und das ist die alte Doro und die kann ich auch so ein bisschen zurückholen. Auch das ist ja ein Prozess, ne, anzuerkennen, dass das Neue und das alte Ich vielleicht zusammenschmelzen und was ganz Neues entsteht.
Also für mich stellt sich die Frage, ob das nicht vielleicht erst dann wieder bewusst wird, wenn die Kinder auch ein bestimmtes Alter erreicht haben. Ne? Also wenn die jetzt so in der Pubertät sind und auch so dieser Lösungsprozess plötzlich einsetzt zwischen mir und meinen Kindern, wo ich dann so denke, ja, jetzt kommt so langsam wieder die alte Kerstin. Isabel, was
ja,
denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass viele, viele Frauen auch erst, also häufig erst merken, was sie vermisst haben, wenn sie es zurückhaben. Ja. Also das ist ganz oft so eine ganz lange Phase, wo die Bedürfnisse der Kinder so sehr im Vordergrund stehen, dass es erstmal zumindest oft nicht auffällt, dass da irgendwas fehlt.
Isabel, ich war total überrascht von meiner Überforderung am Anfang. Und dieses, also mir war schon klar, dass sich vieles verändern wird, aber es hat mich so überrollt, dass ich eigentlich zuerst gar nicht wusste, wer ich überhaupt bin. Und ich habe mich dann immer gefragt, woher kommt eigentlich dieses Bild, dass ich Mutter werde und das alles eh schon kann und dass das genauso normal ist wie das Nicht-Muttersein in Anführungsstrichen. Also dieses Bild, dass das uns als Frauen und alle, die sich weiblich lesen, eben einfach so in die Wiege gelegt ist.
Also das ist ein Bild, was sich ja relativ hartnäckig hält in unserer Gesellschaft, weil wir natürlich als Gesellschaft häufig Frauen genauso hätten. Ja? Sie sollen sich darum kümmern, möglichst wenig Aufsehens darum machen und einfach funktionieren. So ist es aber nicht, weil wir auf körperlicher genauso wie auf psychischer Ebene da so große Anpassungsprozesse zu bewältigen haben, dass das gar nicht ohne Stolpern passieren kann, dass das gar nicht passieren kann ohne Unterstützung von anderen. Das sind notwendige Dinge, die wir dazu brauchen, um anzukommen im Muttersein.
Kerstin, jetzt habe ich an dieser Stelle eine Frage an dich. Welchen Rat gibst du denn dann deinen Nachsorgen mit, wenn sie eben in dieser neuen Rolle, wahrscheinlich vor allem beim ersten Kind, so völlig überrannt werden, sag ich mal?
Dass sie sich selber nicht unter Druck setzen sollen. Also dass es wirklich ein Reinwachsen ist in einen neuen Lebensabschnitt. Und dass man auch nicht denken muss, dass man eben immer alles alleine machen muss, sondern dass man sich durchaus Hilfe auch suchen darf und das auch annehmen sollte.
Das ist was du auch so unterschreibst, Isabel, oder?
Definitiv. Also gerade das Wort, Kerstin, was du gerade gebracht hast, das Reinwachsen ist unfassbar wichtig. Ja, wir müssen als Mütter genauso wachsen, wie unsere Kinder wachsen, Millimeter für Millimeter letztendlich im Alltag.
Aber könnten wir denn vielleicht sogar mit diesem Wissen gewissen Situationen vorbeugen beim Muttersein? Also ich sag mal, wenn wir vorher wissen, es ist eine Phase, in der wir uns so verändern, wie eben, jetzt sage ich mal, die Pubertät oder die Wechseljahre, dass wir dann auch so vielleicht persönlichen Gefühlen vorbeugen können, dass wir vielleicht gar nicht so in diese, sage ich mal, ganz krassen Gefühle reinkommen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube ja. Ich glaube, je mehr informiert wir über eine Sache sind, ja, also ich kann eben aus der Geburtshilfe oder auch bei meiner Wochenbettbetreuung, ne, wenn ich erzähle den Frauen immer schon relativ am Anfang, was sie an Tag XY hochwahrscheinlich erwarten wird, ja, dann tritt das tatsächlich ein. Also am 10. Tag postpartum haben die Frauen in der Regel nochmal eine verstärkte Blutung. So, und das tritt ein und sie wissen, Kerstin hat das erzählt, das kommt aus diesen und jenen Gründen passiert das, das ist ganz normal, sie machen sich keine weiteren Gedanken darüber. Und ich glaube, wir müssen einfach informieren, müssen den Frauen auch sagen, das ist normal. Ja, wir müssen ihnen auch das Gefühl geben, dass wir sie verstehen, dass sie eben nicht verrückt sind. Ja, und wir müssen ein großes Verständnis einfach aufbringen.
Das sehe ich ganz genauso. Also wenn wir uns das einfach mal wirklich nur vom Gefühl her, ohne das jetzt auf irgendeine theoretische oder psychologische Ebene heben zu müssen, uns einfach nur mal vorstellen, da ist eine Frau, die gerade eben Mutter geworden ist und die hat folgende Gedanken im Kopf. Ich muss alles richtig machen, ich darf keine Fehler machen, ich muss die perfekte Mutter sein für mein Kind, ich muss das irgendwie alles schaffen. Ja? Da zieht sich bei mir alleine, wenn ich diese Sätze höre, schon so einiges innerlich zusammen. Und wenn dieselbe Frau, derselbe Mensch, dieselbe Mutter diese Gewissheit in sich trägt, ich darf Fehler machen, ich darf da reinwachsen, ich darf Zeit brauchen, um anzukommen, ich darf dazulernen, ja? Dann geht da plötzlich was auf. Und das, finde ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig, um überhaupt ankommen zu können.
Und vielleicht auch sowas wie, es ist ganz normal, dass du dich gerade selbst suchst, dein altes Leben suchst und dich überfordert fühlst.
Und vor allem auch, du darfst dich vermissen. Ja. Du darfst dich und dein altes Leben vermissen.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, was die Hormone letztendlich für einen Einfluss auf unser Tun und unser Handeln, auf unsere Psyche haben. Isabel, vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen von der Warte aus erklären. Was machen diese Hormone mit uns Frauen?
Super, super viel. Also die meisten von uns Frauen erleben das ja auch im Zyklus jeden Monat aufs Neue, dass es da irgendwie so eine kleine Achterbahn gibt, die uns in unserem Verhalten doch schon relativ steuert. Und natürlich ist das nur in einer ganz, ganz, ganz größeren Amplitude und Konzentration der Fall, wenn wir Mütter werden. Also Kerstin, da kannst du natürlich wahrscheinlich über das Stillhormon, auch mit dem Prolaktin und das Oxytocin, das Bindungshormon, aber auch das Progesteron und so weiter, die spielen ja alle eine Rolle. Diese gesamte Konzentration verändert sich im kompletten Körper. Ja, im Prinzip ist das Gehirn jetzt in einer ganz, ganz neuen Soße mariniert, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ja? Also da ist nichts mehr, wie es vorher war. Und das hat einen großen Einfluss darauf, was unser Körper macht und natürlich aber auch, wie es uns geht. Also die Natur hat es eigentlich relativ klug eingerichtet. Mit diesen hormonellen Veränderungen möchte die Natur uns vorbereiten darauf, Mutter zu sein, vorbereitend darauf, gebären zu können, vorbereitend darauf, stillen zu können. Ja, dadurch wird alles weich im Körper, damit der Körper sich öffnen kann. Aber genau denselben Effekt haben diese Hormone auch auf die Seele. Ja, wir werden da offen. Dadurch werden wir natürlich annahmebereiter für dieses Kind, gleichzeitig aber auch unheimlich verletzlich, weil wir eben so offen dastehen.
Isabel, was empfiehlst du denn Frauen, wenn die Hormone tatsächlich so aus den Fugen geraten, dass es den Frauen tatsächlich psychisch sehr schlecht geht?
Also zuallererst mal ist es ganz, ganz wichtig, das anzuerkennen. Mhm. Ja, wirklich hinzuschauen und zu erkennen, okay, mir geht es gerade nicht gut. Ja, der erste Schritt ist dann natürlich zu schauen, was kann ich akut tun, beziehungsweise wer kann mir dabei helfen. Also zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die diesen heiligen Raum des Wochenbetts oder so überhaupt nicht schätzen und wahrnehmen, sondern die einfach sagen, nee, ich will jetzt das Kind sehen, ich bin doch die Oma oder der Opa und ich habe doch das Recht dazu und ich möchte dies und das. Da ist es so wichtig, dass die Frauen wissen, sie dürfen Grenzen haben. Ja? Und ja, sie müssen niemanden ins Haus lassen, wenn sie das nicht möchten oder es gerade einfach zu viel ist. Für mich ist es zu viel, ist Argument genug. Es braucht keine andere Ursache dafür.
Und ab wann ist es so, wenn ich in der Schwangerschaft, sind wir alle, oder die meisten von uns, denke jetzt einfach, haben viele Gefühle einfach, die sind da. Aber ab welchem Punkt, sagt ihr, ist es in der Schwangerschaft oder im Wochenbett eben so, dass wir sagen sollten, an dieser Stelle bräuchten wir doch mal Hilfe von außen und wen sprechen wir dann an?
Naja, also ich denke auf jeden Fall, wenn man eine Wesensveränderung feststellt, ne, Isabel, da bist du natürlich fachlich sehr viel versierter als ich, aber man eben merkt oder die Frau klagt über Müdigkeit, dass sie den Alltag nicht mehr bewältigen kann, dass sie oft in ihren Gedanken verweilt, sehr oft traurig ist, dass sie sich vielleicht auch gar nicht so ums Kind kümmern kann, wie sie das möchte. Das sind natürlich dann so diese Alarmglocken, die für mich als Hebamme auf jeden Fall immer sehr laut klingeln. Und dann muss ich natürlich spätestens dann tätig werden, wenn es mir nicht schon früher aufgefallen ist. Und dann muss ich mir natürlich fachliche oder Fachfrauen mit ins Boot holen, die Frauen wieder auffangen.
Gerade jetzt zum Beispiel die Depression nach der Geburt, ja, also die postpartale Depression, die ist ja gar nicht mal so selten mit so, je nachdem, welche Studien man heranzieht, 10 bis 15 bzw. 15 bis 20% aller Frauen sind davon betroffen. Und die Krux besteht jetzt so ein bisschen darin, dass sich die Symptome vor allem als Laie nicht eindeutig unterscheiden lassen von einer normalen Stimmungsschwankung, ja, oder dem Babyblues, den ja auch viele erleben, weil die Symptome erstmal ähnlich oder sogar gleich sein können. Ja, also erstmal auch eine depressive Verstimmung oder Müdigkeit oder gesteigerter Hunger oder kein Appetit. Das kann alles einfach nur in Anführungszeichen eine Begleiterscheinung dieser turbulenten Zeit sein. Es kann aber auch ein Symptom oder ein Hinweis auf eine schwerwiegendere psychische Störung sein. Und gerade weil wir das als Laien nicht erkennen können und es auch nicht unsere Aufgabe als Laien ist, ist es so wichtig, immer, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir nicht genau wissen oder aber wenn wir einfach einen Leidensdruck haben, spätestens dann uns an Fachpersonen zu wenden, weil deren Aufgabe ist es dann genau herauszufinden, was ist eigentlich los.
Und wo können wir uns hinwenden?
Das ist jetzt natürlich eine Frage, auf die es potenziell viele und keine Antworten gibt. Also ich empfehle Frauen eigentlich immer, sich dorthin zu wenden, wo sie greifbare Unterstützung haben. Das ist in den allermeisten Fällen die Hebamme, ja, die da ist. Kerstin, da kannst du wahrscheinlich noch mehr davon berichten. Kann aber auch Frauenarzt, Frauenärztin sein. Also die haben meistens auch Listen, in denen dann AnsprechpartnerInnen stehen, ja, weiterführende PsychotherapeutInnen beispielsweise und so weiter.
Also es ist ja leider doch sehr schwierig, dann in einer akuten Situation wirklich auch sofort jemanden zu finden, der hilft. In schwerwiegenden Fällen könnte man eben auch in Kliniken gehen mit einer Notfallambulanz, die eben auf für die Psyche eben ausgerichtet ist. Und es gibt mittlerweile auch tatsächlich Therapeutinnen, die online zumindest eine Beratung kurzfristig anbieten können. Mhm.
Wenn wir jetzt mal bei der Psyche bleiben, welche Prozesse finden denn hier statt, wenn wir Mutter werden? Was passiert mit unserer Psyche, Isabel?
Viel, ganz schön viel. Also es ist ja so, dass wir jetzt hauptsächlich bisher darüber gesprochen haben, dass natürlich die Hormone was mit uns machen. Ja, das stimmt. Die Hormone haben natürlich einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, was wir tun, was uns leicht fällt, was uns schwer fällt. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass sich neben diesem Innenleben auch tatsächlich dieser faktische äußere Alltag um 180 Grad wendet. Ja, also wenn eine Frau dann plötzlich Mutter ist, ist der Alltag ein komplett anderer. Ja, häufig ist es so, dass zum Beispiel Erwerbsarbeit ja erstmal nicht vorkommt oder in einem anderen Ausmaß vorkommt. Ganz oft ist es so, dass die Partnerschaft sich verändert, dass da Rollen neu verteilt werden müssen. Manchmal ist auch innerhalb der Familie, wenn es schon Geschwisterkinder gibt, plötzlich die Rolle von niemandem mehr irgendwie klar und gefühlt sicher. Ja? Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Frau, die gerade Mutter geworden ist.
Und Isabel, was rätst du denn Müttern, wenn sie wirklich so wiederkehrende Sätze in sich haben, wie ich bin für das Muttersein doch nicht so geeignet, wie ich dachte, ich bin doch nicht die geborene Mutter, mir ist das nicht so in die Wiege gelegt, und wenn sie doch nicht so funktionieren, wie sie eigentlich dachten, was kannst du ihnen raten und wie, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal sind denn eben auch solche Gefühle und Gedanken?
Also ich glaube, der allerwichtigste Gedanke, den ich Frauen an so einer Stelle mitgeben möchte, ist der zu wissen: Es ist okay, dass du gerade genauso fühlst, wie du fühlst. Also es ist völlig in Ordnung, wenn eine Frau das Gefühl hat, das gerade nicht auf die Reihe zu bekommen. Es ist völlig okay, wenn Mutterschaft sich anders anfühlt. Und es ist völlig okay, wenn eine Frau sagt, ich mag Mutter sein nicht zu diesem Moment, zum Beispiel, an dem ich gerade stehe. Das alles ist auch nicht gleichbedeutend im Übrigen damit, dass die Frau ihr Kind nicht liebt. Und auch nicht gleichbedeutend damit, dass die Mutter dieses Kind loswerden möchte. Ja, sondern ganz, ganz oft, in allermeisten Fällen, ist es die Tatsache, dass die Mütter viel zu wenig Unterstützung haben, viel zu wenig empathische Begleitung haben und viel zu viele Anforderungen alleine bewältigen müssen in unfassbar kurzer Zeit, dass dann dieses Gefühl entsteht.
Also für mich ist das eigentlich auch so ein indirekter Schrei tatsächlich nach Hilfe. Ja. Und also, weißt du, ich sage ja meinen Frauen auch, das ist in Ordnung, dass du das jetzt gerade fühlst, aber eigentlich hätte ich das dann gerne auch noch so ein bisschen weitergehend, nämlich, dass man ihr konkret wirklich auch Dinge an die Hand gibt, ja, dass man eben fragt, wer könnte dich unterstützen? Hast du eine Haushaltshilfe? Ist dein Partner, deine Partnerin irgendwie noch zu Hause? Sollen wir vielleicht mal eine ehrenamtliche Person für dich organisieren oder eine Haushaltshilfe verordnen lassen? Also ich würde sie nur ungerne damit alleine lassen und sagen, das ist jetzt erstmal in Ordnung so, weil ich weiß ganz genau, wenn ich aus der Haustür raus bin, dann fängt sie wieder das Zweifeln an und dann geht die Spirale wieder los. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen doch mehr Unterstützung anbieten von außen.
Definitiv. Also da bin ich genau an der gleichen Stelle wie du, Kerstin. Ich glaube nur, es braucht erstmal diese Erlaubnis, das fühlen zu dürfen, um von da aus dann weitergehen zu können. Und meistens ist es in diesen ersten wirklich akuten Momenten oft auch diese Hands-on-Unterstützung, also wirklich im Alltag, dass da jemand ist, der die Wäsche weitermacht, dass da jemand ist, der einfach dafür sorgt, dass diese Frau mal schlafen kann. Ja. Also diese Dinge machen einen Riesenunterschied, gerade in den ersten Wochen mit Kind.
Und vielleicht auch daran zu erinnern, dass es auch mal wichtig ist, auch wenn das vielleicht in der ersten Zeit schwierig sein mag und vielleicht auch im ganzen ersten Jahr, aber auch Zeit mal eine halbe Stunde, Stunde nur für sich zu haben, rauszugehen, mal vielleicht alleine zu sein, oder? Oder mit einer Freundin sich zu treffen.
Definitiv. Wobei, und das auch ganz aus aktuellem Anlass, weil ich das gestern im Hausbesuch auch wieder erlebt habe, das ist nun das zweite Kind, was in die Familie geboren wurde. Und die Mutter hat furchtbar geweint, weil sie eben das Gefühl der inneren Zerrissenheit gefühlt hat, weil sie immer gedacht hat, sie wird ihrer ersten Tochter nicht gerecht. Ja, und das hat sie ganz, ganz stark beschäftigt. Isabel, was würdest du in einer solchen Situation dieser Mutter mit raten?
Also, dass die Mutter tatsächlich erstmal sehen darf, dass da jetzt mindestens doppelt so viele Bedürfnisse sind, die irgendwie befriedigt werden möchten. Ja, es ist tatsächlich ein Mehraufwand, es ist eine Mehraufgabe. Und was Kinder brauchen, das finde ich ganz, ganz wichtig, ist nicht, dass immer sofort jedes Bedürfnis unmittelbar befriedigt wird. Viel, viel wichtiger ist, weil wir haben zwei Arme und Hände. Ja? Viel wichtiger ist, dass jedes Kind auch weiß, hey, ich habe dich gerade gesehen mit deinem Bedürfnis und ich nehme mich da sehr, sehr ernst und wir schauen jetzt gemeinsam, wie wir dieses Bedürfnis befriedigen können. Und es muss nicht immer die Mutter sein, die dieses Bedürfnis des Kindes dann befriedigt. Ja? Es dürfen auch andere Menschen mit ins Boot geholt werden, damit es dann zu einer Erleichterung der Situation kommt. Es ist ganz, ganz fatal, wenn viele Mütter glauben, sie müssten diejenigen sein, die diese Bedürfnisse, die sie alle erkannt haben auf ihren Bedürfnissen, Navi innerhalb der Familie, dann auch umsetzen müssen. Das ist gar nicht möglich. Das kann kein Mensch alleine tun, zumindest nicht ohne langfristig irgendwie selbst dann ja, sehr darunter zu leiden.
Ja. Isabel, ich würde gerne auf einen anderen Punkt kommen, den wir immer wieder beobachten, denn so eine Geburt eines Kindes ist ja auch eine Zeit der Wandlung. Ja, das eigene Leben wird komplett umgekrempelt und wir merken eben auch, dass sich Beziehungen zur eigenen Familie oder auch zu Freundschaften total verändern kann. Kannst du das mal ein bisschen genauer erläutern? Was passiert da mit uns, wenn wir plötzlich merken, ja, oder wenn wir uns einfach trennen aus bestimmten Beziehungen?
Also gerade die Beziehung zu den eigenen Eltern wird, wenn wir selbst Eltern werden, plötzlich nochmal komplett erstens aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Manche Dinge verstehen wir jetzt viel besser, ja, was unsere Eltern früher gemacht haben, wo wir eigentlich mit dem Kopf geschüttelt hatten und dachten, warum haben sie sich damals dazu entschieden, uns so und so zu behandeln? Aber auf der anderen Seite ist es so, dass da häufig riesige Konflikte entstehen, weil mit diesen kindlichen Bedürfnissen unseres Kindes, die wir ja tagtäglich sehen und die wir uns tagtäglich bemühen, die wir tagtäglich befriedigen wollen, merken ganz, ganz viele einfach aus dieser Generation heraus, aus der wir kommen, hey, wir hätten vielleicht früher ganz andere Dinge auch gebraucht als Kinder und haben sie vielleicht nicht bekommen. Und da entstehen dann oftmals Konflikte, weil wir diese Gefühle auch nicht zuordnen können. Ja, nur wissen, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen falsch an. Und auf der anderen Seite ist es so, dass gerade von Großeltern oft sehr unreflektierte Kritik kommt, ja, an dem, wie junge Eltern das jetzt heute machen.
Und da ist es oft, oft schwierig, sozusagen einen, ich sag mal, die Panzer ist falsch, so eine kleine Rüstung vielleicht zu haben und zu sagen, das lasse ich jetzt voll an mir abprallen. Weil ich meine, bei ganz vielen geht das ja voll ins Mark, gerade diese Kritik dann irgendwie, warum man das so macht und so. Das sind ja
total. Ja. Total. Also ich meine, ich kann das nur noch mal aus meinem eigenen Leben zitieren sozusagen. Ich beschäftige mich ja jetzt echt schon seit über einem Jahrzehnt ganz, ganz ausführlich mit bedürfnisorientierter Elternschaft. Ich weiß aus der wissenschaftlichen Perspektive, warum es so wichtig ist, ja, dass wir zum Beispiel unsere Kinder nicht einfach schreien lassen. Und gleichzeitig war es so, als ich Mama geworden bin und dann zum Beispiel meine Eltern, meine Großeltern da irgendwie Einwände dagegen hatten und meinten, Mensch, du kannst dein Kind nicht immer tragen, da verhätschelst du es doch, das lernt doch niemals das Laufen. Ja, lauter solche Dinge hat es mich trotzdem getroffen, obwohl ich wusste, so ein Quatsch. Einfach weil wir in dieser Phase emotional so offen sind und weil es nicht nur um rationale Informationen geht. Ich glaube, was schon helfen kann, ist, wenn, und das rate ich auch vielen Müttern, wenn sie irgendwann ins Zweifeln kommen über ihren eigenen Weg, erstmal tatsächlich natürlich zu reflektieren, ist das mein Weg? Fühlt sich das wirklich gut und stimmig für uns alle an? Und zweitens auch sich zu fragen, okay, was ist mein Warum? Warum gehe ich diesen Weg? Denn wenn ich mein Warum kenne, dann kann es mir eigentlich völlig egal sein, was mein Gegenüber sagt.
Und sich vielleicht so einen Satz auch zurechtlegen. Du, wir machen das anders heute als früher. Und wenn du mehr wissen möchtest, dann erzähle ich dir gerne was.
Aber auch zu dieser Formulierung mit dem Weg passt auch tatsächlich ein anderes Phänomen, Isabel, was wir häufig bei Frauen oder insbesondere Müttern beobachten, nämlich, dass sie so ihre eigene Vita nochmal so in Frage stellen, plötzlich, wenn ein Kind da ist und dass viele sich doch nochmal dazu entscheiden, auch einen anderen Weg auch beruflicher Natur einzuschlagen. Was geht denn da ab im Kopf?
Also das ist natürlich, kann sehr, sehr individuell sein. Ja, jede Frau erlebt da ganz andere Prozesse und gleichzeitig, wie ihr schon gesagt habt, ist es schon ein Phänomen, weil es bei vielen auftritt, dass es zu Veränderungen kommt. Ursachen können wir viele ins Feld führen. Ich würde sagen, bei den meisten Mamas ist es schon auch so, dass sie merken, okay, es verändern sich gerade zum einen die Prioritäten. Also ich will zum Beispiel gar nicht mehr zurück in meinen alten Job, wo ich von morgens bis abends unter den Umständen so und so diese Aufgaben auszuführen habe, die mir jetzt mit Kind als völlig sinnlos erscheinen, weil es auch oft zu so einer Werteverschiebung kommt. Das ist das eine. Und ich glaube zum anderen aber schon auch, dass das Mutterwerden uns zwangsläufig mit uns selbst konfrontiert. Ja, also viele Dinge, die wir vorher so ein bisschen unter den Teppich kehren konnten oder wo wir auch über unsere eigenen Grenzen gehen konnten, bevor wir Mutter geworden sind, das können wir jetzt plötzlich nicht mehr. Weil einfach die Ressourcenlage eine sehr, sehr angespannte ist. Und plötzlich sind wir mit uns konfrontiert, mit unseren Bedürfnissen konfrontiert, mit unseren Grenzen konfrontiert und auch mit unserer Persönlichkeit nochmal ganz, ganz anders konfrontiert und merken dann vielleicht erst als Mutter, eigentlich passt das, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr so wirklich zu dem, wer ich eigentlich bin.
Isabel, aber auch unser Gehirn verändert sich doch, wenn wir ein Kind bekommen. Was passiert mit den Strukturen und inwiefern bereitet es sich dann eben auch kognitiv oder bereiten wir uns kognitiv auf das Elternwerden vor?
Sehr. Also wir haben vorhin ja schon mal angesprochen, dass zum einen die Hormone sich deutlich verändern. Das alleine hat natürlich schon mal einen Einfluss. Also die Hormone sind ja quasi die unmittelbare Umgebung unseres Gehirns. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie unser Gehirn funktioniert. Spannenderweise ist es jetzt aber so, dass es sich auf zwei ganz unterschiedliche Arten verändert. Also das eine ist funktionell. Also wie die unterschiedlichen Gehirnbereiche auch miteinander interagieren, ja, wie sie aktiv sind, wie sie arbeiten, verändert sich. Was sich aber auch verändert, ist sozusagen die Hardware, also strukturell. Es werden Gehirnareale ganz, ganz unterschiedlich jetzt ausdifferenziert. Manche werden größer, andere werden kleiner. Und das hat alles ganz, ganz viele Gründe. Viele dieser Gründe werden gerade noch erforscht. Oft noch am Tiermodell. Ja, also es gibt auch einige Studien jetzt schon wirklich am Menschen, im Menschen. Vor allem mit bildgebenden Verfahren wird ja da gearbeitet. Und das lässt alles darauf schließen, dass auch hier schon in der Schwangerschaft das Gehirn sich vorbereitet auf diesen Prozess des Mutterseins, auf die, ich nenne es jetzt mal, Qualitäten, die ein Mensch braucht, der einen anderen Menschen in Sicherheit durchs Leben begleiten möchte. Ja, also vor allem diese Empathiefähigkeit, die emotionale Sensibilität der Bedürfnisse eines anderen Menschen gegenüber. All das wird zum Beispiel dadurch befördert, dass unser limbisches System, also der Bereich in unserem Gehirn, der vor allem auch für die Emotionsverarbeitung da ist, deutlich intensiver in alle anderen Gehirnprozesse involviert wird und auch da Areale sich neu miteinander verdrahten. Was ich da auch noch total spannend finde, das ist ein Phänomen, das man auch aus der Pubertät tatsächlich kennt. Also das nennt sich in der Fachsprache Synaptic Pruning und das bedeutet, dass es wirklich zu einer Degeneration, also zu einem Verlust von synaptischen Verbindungen, also Nervenzellverbindungen und Verbänden im Gehirn kommt in ganz bestimmten Bereichen mit einem ganz bestimmten Ziel, nämlich dem Ziel, dass wirklich nur das da bleibt, was echt jetzt wichtig ist und was uns weiterbringt. Und dadurch können wir natürlich auf diese Areale viel mehr Wert legen und schneller zugreifen, auch im Alltag.
Ja, und Isabel, ist das denn komplett reversibel oder bleiben da von den synaptischen Verbindungen, die gekappt worden sind, auch welche, ja, die sich dann eben nicht wieder zusammenfügen?
Also es ist natürlich nicht so, dass das komplette Gehirn einmal auf links gedreht wird. Ja, wir haben natürlich ganz bestimmte Hirnstrukturen, die haben wir alle, einen ganz bestimmten Aufbau im Gehirn, der bleibt auch da. Aber gleichzeitig lässt sich beobachten, dass ein Gehirn, das einmal diesen Prozess mitgemacht hat, natürlich Spuren davon trägt. Ja, genauso wie auch unsere Haut, unser Gesicht zeigt, dass wir gelebt haben, dass wir bestimmte Dinge erfahren haben. Genauso sind diese Prozesse natürlich auch im Gehirn. Und das macht ja auch Sinn. Also unser Gehirn ist ja deswegen so hochplastisch, weil es sich eben immer und immer wieder und übrigens auch bis ins hohe Alter anpassen kann an neue Herausforderungen. Und Mutterschaft ist eine der größten Herausforderungen, denen unser Gehirn begegnen kann. Dementsprechend verändert es sich natürlich dahingehend.
Und hat
aber
das,
auch danach kann es das noch weiter tun.
Und Isabel, hat das auch Einfluss auf unsere Intelligenz?
Also mir ist keine Studie bekannt, die sagen würde, Mütter wären per se plötzlich schlauer oder weniger schlau. Aber es ist schon so, dass sich manche Prioritäten verändern. Ja, also wir sprechen, wenn wir von Intelligenz sprechen, dann meinen wir meistens die akademische Intelligenz. Ja, also was mit Rechnen zu tun hat, Schreiben zu tun hat, solchen Dingen. Es gibt ja aber zum Beispiel auch die emotionale Intelligenz. Und da gibt es schon Studien, die zeigen, dass die deutlich steigt, wenn wir Mutter werden. Mhm. Weil es einfach so eine wichtige Qualität ist, empathisch sich einfühlen zu können auf das Kind. Dementsprechend solche Schlüsselreize viel schneller erkennen zu können und dann zu handeln. Und da ist das Gehirn schon anders drauf als vorher.
Macht es denn hier einen Unterschied, wie wir Mutter werden? Also ob wir nun eine künstliche Befruchtung haben, sag ich mal, spontan schwanger werden, ob wir ein Kind adoptieren, eine Leihmutterschaft haben. Gibt es da einen Unterschied?
Man könnte ja jetzt diese ganzen Informationen darüber, ne, dass also es ganz viele hormonelle Veränderungen im Körper gibt und die dazu führen, uns aufs Mutterwerden vorzubereiten. Könnte man ja meinen, dass man davon ableiten könnte, ja, dass Frauen, die nicht selbst über den Körper Mutter werden, das alles nicht haben, nicht vorbereitet sind und dementsprechend keine gute Mutter sein können. Und das ist natürlich falsch. Also es zeigen zahlreiche Studien, dass Mutterwerden und auch Muttersein ein höchst sozialer Prozess ist. Das heißt, auch diese Veränderungen im Außen stoßen diese hormonellen Veränderungen im Innen zum Beispiel an. Ja, also Kerstin, vielleicht kennst auch du die Geschichten. Ne? Wenn es manchen Frauen tatsächlich schwerfällt, zu stillen, schwerfällt, genug Milch zu produzieren, dann kann es helfen, wenn auch Haut-zu-Haut-Kontakt da ist. Also von außen, ja, über die Umwelt können wir die inneren Prozesse beeinflussen. Mhm. Und genauso geht das auch mit allen anderen Dingen des Mutterseins. Also dieser Feinfühligkeit, dieser Empathiefähigkeit, die kann von außen sozusagen durch den ganz normalen Umgang mit diesem Kind stimuliert werden und wird es auch und hat dann einen Effekt auf das Innen, also auf den Körper und auch auf das Gehirn. Und es zeigt sich ja beispielsweise auch darin, dass ForscherInnen auch Veränderungen im Gehirn von Vätern finden, insbesondere dann, wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen und empathisch sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen.
Also gibt es auch so eine Art Vatertät?
Ja, definitiv.
Okay, spannend. Auf einen Punkt, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich nochmal eingehen. Kerstin, die körperlichen Veränderungen, die finde ich auch immer ganz, ganz wichtig überhaupt anzusprechen. Kannst du nochmal als Hebamme sagen, wie verändert sich unser Körper? Was passiert da alles von Beginn an mit der Schwangerschaft? Womit dürfen wir rechnen?
In den meisten Fällen, ja, also natürlich, wir haben eine Gewichtszunahme, wir lagern Wasser ein, unsere Haare verändern sich, manche Zähne fangen an, sich ja bemerkbar zu machen. Unsere Füße werden in der Regel um eine halbe Nummer größer, ja, weil sich das Fußgewölbe verändert durch die Schwangerschaft. Unsere Brüste verändern sich. Ich würde auch sagen, dass sich unsere Sexualität ein bisschen verändert. Also eigentlich so jeder Quadratzentimeter im Körper trägt eine Veränderung in sich.
Weil das ja auch ein Teil von der Muttertät ist. Der Körper, wie er früher vielleicht war,
ja,
da kann ich ja eigentlich nicht erwarten, dass er genauso wieder wird, oder?
Nee, also eine Mutterschaft, finde ich, hinterlässt schon Spuren. Und das ist auch was, wo sich viele Frauen erstmal nicht so glücklich mitfühlen. Also denen fällt es einfach schwer, das anzunehmen, dass man vielleicht eine lange Zeit noch nach der Schwangerschaft auch ein kleines Bäuchlein hat, dass die Brüste sich von der Form verändert haben, dass sie per se einfach 3-4 Kilo mehr mit sich herumtragen, die sie nicht wegbekommen. Und wo ich aber sage, ja, aber das, du wirst Mutter und das ist in Ordnung, dass du so bist, wie du bist. Nimm dich an.
Isabel, hast du da noch was zu ergänzen als Psychologin?
Also ich weiß, dass es ein ganz, ganz großes Thema ist. Der eigene Körper und die Veränderungen, die mit diesem eigenen Körper passieren. Und demgegenüber fühlen sich ganz, ganz viele Frauen so hilflos und machtlos und ausgeliefert. Ja, aber das passiert einfach. Das ist im Prinzip erstmal eine Begleiterscheinung dadurch, dass unser Körper dieses Wunder vollbringt. Und es ist dann schon im Nachhinein ein ziemlich schmaler Grat zwischen, okay, wo ist die Frau tatsächlich in der Position zu sagen, ja, ich lerne, mich anzunehmen und zu akzeptieren? Und wo ist aber auch an manchen Stellen, und das habe ich auch schon im Berufsalltag nicht nur einmal erlebt, wirklich der Leidensdruck so, so groß, dass es auch Sinn machen kann, dass die Frauen sich überlegen, okay, kann und möchte ich da auf irgendeine Art und Weise tatsächlich was verändern?
Inwiefern?
Also es gibt Frauen beispielsweise, die über Jahrzehnte hinweg, anonymerweise kann ich ja darüber sprechen, über einen Fall, den ich immer hatte. Das war eine Mutter, die war seit 11 Jahren Mama. Und seit 11 Jahren hatte sie keine Tür mehr für sich aufmachen können zu ihrer Sexualität, weil sie sagt, meine Brüste haben sich so verändert, ich kann mich so meinem Mann gegenüber nicht mehr zeigen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich fühle mich nicht mehr so wie mich selbst. Und da ist natürlich dann schon die Frage, okay, zwei Wege, die Frau jetzt gehen kann. Sie kann an sich, an ihrer Einstellung, an ihrem Umgang mit dem eigenen Körper arbeiten. Oder sie hat natürlich auch den Weg zu sagen, ja, okay, ich lasse meinen Körper irgendwie verändern. Ich meine nicht, dass das notwendig ist, ja, dass das sein muss, überhaupt gar nicht. Aber es kann einfach im Einzelfall auch eine Überlegung wert sein, ja, sich zunächst mal alle Optionen einfach auf den Tisch zu packen, um dann die für sich stimmige Entscheidung grundsätzlich zu treffen. Aber jeder Körper darf sich verändern.
Liebe Isabel, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und diesen wieder mal wahnsinnig tollen Input von dir und eben auch deine Sicht auf uns Mütter und die Liebe, die du daraus gibst. Und ganz, ganz viel Wissen, Hilfe und Infos gibt es bei dir auf deinem Instagram-Kanal unter Mama Psychologie. Finden wir dich, liebe Isabel. Mach genauso weiter wie immer. Denn so, ja, lieben wir die Gespräche einfach mit dir.
Und wir hoffen,
Dankeschön.
Wir hören uns bald wieder. Bis ganz
Danke
bald, Isabel.
Tschüss, bis bald.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie und überall, wo es Podcasts gibt.